Ich hatte gerade einen Impuls und den möchte ich einfach mal direkt vor der Predigt vorweg reingeben. Und zwar eine Frage, wo ich glaube, wo Gott uns was fragen möchte. Ein bisschen ungewöhnliche Frage. Ich habe echt lange darüber nachgedacht. Gott, das ist von dir? Das klingt so komisch. Gib's rein, weil ich glaube, dass diese Frage von Gott ist. Bist du stolz auf diese Gemeinde? Oh, wie soll ich darauf antworten? Da könnte ich voll daneben liegen. Habe ich auch erst gedacht. Weil sollen wir auf irgendwelche Dinge stolz sein? Auf unsere menschlichen Taten? Auf das, was wir vollbracht haben? Was wir ganz toll hinbekommen haben? Oder wie toll wir alle sind? Nö, also ich glaube, da kommen wir nämlich auch ganz schnell zu Punkten, wo wir dann gar nicht mehr so stolz sein können. Aber dann habe ich gedacht, das hier ist ja nicht unsere Gemeinde, auch wenn ich sage, das ist meine Gemeinde, sondern es ist Gottes Gemeinde. Und deswegen dürfen wir stolz darauf sein, Teil seiner Gemeinde zu sein. Und das ist ein Impuls, den, glaube ich, den Gott mehreren ins Herz legen möchte, zu sagen, hey, das hier ist meine Gemeinde, auf die darfst du stolz sein, die darfst du lieben. Das vorweg. Und jetzt bete ich nochmal. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dafür, dass du deine Gemeinde gerufen hast, dass du sie auserwählt hast, dass du dein Leben dafür gegeben hast, dass du sie beauftragt hast und dass du uns dort mit hineingenommen hast, dass wir Teil deines Volkes sein dürfen. Das ist ein Riesenvorrecht. Wir sind dadurch heilig. Du bist heilig und wir wollen heilig sein und das ist durch deinen Sohn möglich. Und wir danken dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du eine Offenheit schenkst für die Worte in der Predigt. Ich möchte dich bitten um Weisheit. Ich möchte dich bitten um ja, eine große Offenheit und für weise Worte. Amen. Ist nicht so eine klassische Predigt, die jetzt kommt. Die letzten beiden waren ja auch nicht so klassische Predigten, sondern es geht ja so ein bisschen darum, so aus der Metaebene irgendwie auf die Gemeinde zu schauen, in welchen Prozessen steckt man gerade so drin, wo befinden wir uns, was verändert sich auch in der Gemeinde dadurch, dass eine gewisse Größe sich ändert, also die Anzahl der Leute, die einfach da ist, wie viele Leute miteinander unterwegs sind. Und es ist ja so ein bisschen wie, okay, Familiensitzung, man holt den Familienrat zusammen, ja, und dann bespricht man mal. So, Mia und ich haben irgendwann zusammengesessen, der Familienrat ist nicht besonders groß. Und haben gesagt, okay, also irgendwann, also habe ich so zu Mia gesagt, ich glaube, wir müssen anfangen, Jonathan zu erziehen. Ist gut, ne, das ist nicht, soll das heißen, mein Sohn ist nicht gut erzogen. Like. Und diese Predigten sollen nicht erziehend sein oder sowas, sondern soll einfach so diese Metaebene sein. Einfach mal von oben drauf gucken, okay, wo befinden wir uns eigentlich? Es ist weniger so seelsorgerlich oder dass wir jetzt eine große Exegese in Texten machen, sondern einfach so ein bisschen drauf gucken, okay, was bewegt sich in der Gemeinde eigentlich gerade und auf welche Dinge sollten wir achten und wo müssen wir vielleicht einfach gemeinsam drüber nachdenken, gemeinsam drüber ringen und vielleicht Dinge auch verändern, die uns selber vielleicht auch herausfordern. So, also es mag nicht das große Herzschlagthema von dir sein, das weiß ich nicht genau, aber wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam mal diesen Blick drauf werfen. Deswegen haben wir gesagt, diese drei Predigten, zwei hat Jan ja schon gehalten, das hier ist sozusagen der Abschluss direkt vor den Sommerferien, dass wir da gemeinsam diesen Blick drauf werfen. So, in den Sommerferien gibt es eine ziemlich coole Predigtreihe, da wird Olli nachher noch, könnt ihr mal sehen, welche Themen da so sind. Einige von euch haben sich ja auch Themen gewünscht, da haben wir geguckt, was können wir da zusammenbasteln. Aber Olli verrät da mehr spannende Dinge. Was da so kommt. Genau, warum eigentlich Predigten über Veränderungsprozesse in so einer Gemeinde? Und unser Wunsch habe ich ja gerade gesagt, nochmal wirklich so vor Augen zu holen und bewusst zu machen, wo stehen wir eigentlich, welche Dinge laufen eigentlich wie ab und wie sollten sie vielleicht in anderer Form auch ablaufen oder wie könnten sie in anderer Form ablaufen? Weil dieses Bewusstmachen der allererste wichtige Schritt ist, damit man sich seiner Gefühle bewusst werden kann, damit man weiß, was passiert hier eigentlich, damit man so ein bisschen auch reflektieren kann, was passiert hier eigentlich gerade. Genau, also bewusst machen, das ist unser Anliegen, wo wir gesagt haben, okay, als Gemeindeleitung, da möchten wir die ganze Gemeinde auch mit reinnehmen, auch wenn es so ein Thema ist. So, dich betrifft das ja auch irgendwie, weil du bist Teil dieses Organismus, außer du bist heute als Gast hier, irgendwie als Besucher, dann kannst du dich auch ganz entspannt zurücklegen, also nicht einschlafen, das nehme ich sonst persönlich. Genau, aber in erster Linie geht das so an die Leute, die sagen, ich bin Teil dieser Gemeinde. Und Jan hat das in den letzten Predigten auch schon erwähnt, wenn man so in die Gemeindewachstumsliteratur reinschaut, dann wird dort immer von einer bestimmten Marke, oder da gibt es unterschiedliche Marken, die man sich anguckt, Schwellen, wo Gemeinden dran stehen können. Und es gibt eine, die findet man überall in der Literatur und die ist immer ganz, ganz weit und breit diskutiert. Und das ist so diese 200er-Schwelle. Und da sagt man, okay, so 200 plus minus 50, also Gottesdienstbesucher, das ist so eine sehr entscheidende Schwelle, wo man Dinge ziemlich stark verändern muss, so in der Denkweise, wie Gemeinde tickt. Und das, was ich ein bisschen erschreckend finde, ich habe gelesen, 90% aller Gemeinden, egal welche Denomination, egal ob es die Baptisten sind, egal ob sie Pfingster sind oder sonst irgendwelche, 90% aller Gemeinden weltweit scheitern an dieser Marke. Und das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Wir als Gemeinde stehen da auch schon ein bisschen länger dran und haben diesen Schritt noch so erst so halb geschafft, diese kleine Hürde genommen. Und ich glaube, wichtig ist, uns bewusst zu machen, es geht nicht darum, oder diese Gemeinden scheitern nicht daran, weil sie auf einmal nicht mehr biblisch genug wären oder weil sie biblische Werte verleugnen oder solche Sachen, also geistlich nicht richtig unterwegs sein, sondern es sind soziologische Gründe. Also wie leben Menschen zusammen, wie werden Dinge entschieden und so weiter. Das ist der Faktor. Es ist nicht, dass man sagt, das eine ist richtig, das andere ist falsch und es liegt in der Bibel, das ist so und so begründet, sondern es sind soziologische Gegebenheiten, die einfach die Menschheit ein Stück so mitbringt, ja, dieses Miteinander. Und deswegen habe ich auch gesagt, ist das nicht so die ganz klassische Predigt, wo ich jetzt den Bibeltext auslegen werde und eine große Exegese betreibe. Trotzdem werde ich an der einen oder anderen Stelle sagen, dass sich das nicht der Bibel widerspricht. Das finde ich trotzdem ganz arg wichtig. So, uns geht es ja in der Gemeinde nicht per se um Wachstum. Ja, also das hört man hier und da. Ja, es geht dann nur noch um Zahlen. Man will nur noch irgendwelche Zahlen erreichen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn wir dem Auftrag Jesu folgen, Matthäus 28, Menschen zu Jüngern zu machen, dann ist die natürliche Folge davon, wenn sich Menschen bekehren, dass sie seiner Gemeinde hinzugetan werden, also wächst eine Gemeinde. Das ist ein natürlicher Prozess, der passiert, wenn wir dem Auftrag Jesu gehorchen. Und ich glaube, da würdet ihr alle zustimmen, ja, dem Auftrag Jesu wollen wir gehorchen, oder? Wir haben gesagt, er ist Herr in unserem Leben, also gehorchen wir ihm. Wir könnten natürlich auch sagen, wir kümmern uns nicht um dieses Thema, also so ne, diese 200er-Marke, da machen wir uns keine Gedanken drum, weil es ist ja eigentlich schon ganz nett in der Gemeinde. Wir haben viele Angebote, wir haben eine tolle Kinderkirche mit vielen Gruppen. Das heißt, unsere Kids sind gut versorgt, da muss ich mir keine Gedanken drum machen. Es läuft ein Gottesdienst, ich habe hier noch einen Treff, ich habe da noch einen Treff. Eigentlich für mich ist doch alles okay so, oder? Also ja, hier und da kann man noch mal irgendeine Aktion starten oder sowas. Aber so grundsätzlich könnte man ja schon zufrieden sein. Und dann könnte man sagen, okay, reicht für uns. Draußen Schild an die Tür, geschlossene Gesellschaft. Aber ich glaube, spätestens an dem Punkt kommt es dann allen die Angela Merkel, ne, mit ihrer Raute und sagt, nee, das ist keine Alternative, das ist alternativlos. Da müssen wir ein paar Dinge dran ändern. Ich glaube, es ist hilfreich, sich vorzustellen, okay, eine größere Gemeinde ist nicht einfach eine verdoppelte kleine Gemeinde. Ja? Also du nimmst nicht einfach zwei kleine Gemeinden, das ist gleich wie eine große Gemeinde, sondern es ist von der Kultur, wie man miteinander lebt, etwas völlig anderes, total Grundverschiedenes. So, wenn du in eine größere Gemeinde kommst, was weiß ich, du gehst in die, der eine oder andere wird sie kennen, in Bremen gibt es eine größere Gemeinde, da sind, keine Ahnung, 500 Leute, du kommst dort hinein, dann wirst du bestimmte Erwartungen gar nicht haben, du wirst ein ganz anderes Leben dort vorfinden. Das ist anders als hier. Wir kommen eher aus dem, wir sind ja gerade in so einem Prozess drin, von einer eher kleineren Gemeinde hin zu einer großen Gemeinde. Auf einmal musst du ein Switching kriegen und kommst nicht in etwas Fertiges hinein. Und das ist eine ganz große Herausforderung für uns alle. Ja? Also wenn du einfach so Teil der Gemeinde bist oder wenn du in bestimmten Positionen bist, in bestimmten Funktionen. Und ganz ehrlich, für uns als Gemeindeleitung ist es auch eine Riesenherausforderung. Aber wir glauben, Gott wird mit uns diese Herausforderung packen, wird mit uns dort die nächsten Schritte gehen. Manchmal herrscht bei uns so ein bisschen, ich sage einmal, das Problem, dass wir eine bestimmte Gemeindegröße favorisieren und sagen, okay, so ist das biblisch, weil da merke ich, da ist die Liebe da. Und in wachsenden Gemeinden merkst du es relativ schnell, dass Leute sagen, da fehlt die Liebe. Oder wenn es darum geht, Dinge werden irgendwie professioneller, dass es dann auf einmal heißt, Die Leute gehen dann nur noch hin, weil der Gottesdienst so attraktiv ist. Aber nimm das mal weg und dann fallen die alle vom Glauben ab. Und das ist so ein bisschen, wir machen eine geistliche und moralische Bewertung an einer bestimmten Gemeindegröße. Und ich glaube, das ist unklug, weil wenn man die Dinge mal ein bisschen tiefer durchdenkt, wird man feststellen, das ist gar nicht so. Sondern es sind ein Stück unsere Vorlieben, das, was wir liebgewonnen haben, eine bestimmte Kultur, die wir gerne leben. Und es ist nicht etwas, was wirklich biblisch ist. So, wir stufen bestimmte Gemeindegrößen vielleicht als zweiklassig ein. Ich versuche es mal an einem Beispiel festzumachen. In einer großen Gemeinde kennt man sich nicht mehr. Da wird dann manchmal gesagt, es fehlt die Liebe. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Oder das mit dem Gottesdienst, der ist so hip, nur deswegen gehen die Leute dahin. Oder, das ist in unserer Gemeinde im Moment noch so der Fall, du kannst eigentlich zu jeder Zeit kannst du den Pastor erreichen. Ja, jetzt gerade nicht, jetzt macht er gerade Basics. Aber zu jeder Zeit, fast jeder hat die Handynummer, ist jederzeit erreichbar. Jetzt verdoppel doch mal einfach nur die Anzahl der Leute und du wirst merken, der wird übermorgen im Burnout sein, seine Familie wird gar nichts mehr von ihm haben und auch sein Azubi wird das auch nicht mehr leisten können. Ja, und deswegen, wenn du sagst, hey, aber mir ist das so wichtig, ich möchte direkten Zugang zum Pastor haben und der muss jederzeit für mich da sein und sagst, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann erfüllt er ja gar nicht seinen biblischen Auftrag oder du kannst auch auf die Ältesten beziehen, dann wertest du das ja, machst es aber in Wirklichkeit an einer Gemeindegröße fest. Weil ich glaube, für jeden uns ist deutlich, mach das hier mal zwei und es funktioniert einfach nicht mehr, dass er für jeden zu jeder Zeit erreichbar ist. Ich weiß von einer Gemeinde, die hat, ich glaube, 400 Leute, die ehemalige Gemeinde von Ingolf Elzel. Dort läuft es so, dort gibt es einen Assistenten für den Pastor und da die Nummer, die ist bekannt, da kannst du anrufen. Und dann kannst du sagen, hey, das und das ist das Thema, könntest du mich bitte weiterleiten? Dann sagt er, ja klar, kein Problem, leite ich weiter. Oder er sagt, sorry, das ist gar nicht das Thema, wo der Pastor mit sich beschäftigt. Und natürlich, wenn ich mich da jetzt mal reindenke, natürlich macht das was mit mir. Bin ich auf einmal nicht mehr so wichtig, dass der nicht mehr mit mir telefonieren will? Ist mein Thema auf einmal nicht mehr so wichtig, dass er sich Zeit für mich nimmt? Aber es hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Es hat einfach mit einer Größenkultur zu tun, die anders ist, wo das Leben miteinander anders funktionieren muss. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, bin ich bereit, in den nächsten Jahren, keine Ahnung, wann das so sein wird, ich glaube, irgendwann wird es so sein, dass nicht mehr jeder die Telefonnummer von Jan hat, bin ich bereit zu sagen, okay, da gehe ich einen Schritt zurück. Mein Anspruch, den ich vielleicht habe, ihn jederzeit erreichen zu müssen, dass er jederzeit für mich da ist, kann ich da einen Schritt zurückgehen? Es geht ja nicht darum, dass du nicht aufgefangen bist, dass nicht Leute für dich da sind. Wir haben ein fantastisches Seelsorgeteam, wenn es um solche Dinge geht. Oder es gibt Bereichsleiter, wo diese Themen eigentlich dann angeordnet sind, weil es in bestimmte Bereiche reinpasst. Darum geht es ja nicht, aber da verändern sich einfach Dinge. Und ich weiß, das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die ein Juhu hervorrufen, ja? Heute Abend darfst du das gerne machen. Das auch. So, Leben in einer großen Gemeinde bringt aber auch nicht nur Wachstumsschmerzen. Das sind ja eher so Punkte, die können so ein bisschen Bauchschmerzen hervorrufen. Bringt aber ja nicht nur Dinge mit, die irgendwie sich negativ anfühlen, sondern es bringt einfach auch ganz viel Positives mit. Eine größere Anzahl an Angeboten. Ich habe eine viel größere Möglichkeit, auf die Nöte unserer Gesellschaft einzugehen, auf diese Stadt zu gucken. Ich habe eine viel größere Masse, viel mehr Einfluss, die ich letztlich auch in der Stadt habe. Und ich möchte noch mal einen kurzen Rückblick machen auf die beiden letzten Predigten, die Jan gehalten hat. Das noch mal einschieben, auch noch mal eben vor Augen holen, weil ich glaube, Wiederholung kann da auch nicht schaden. Die erste Predigt war, jetzt habe ich meinen Präsenter, darf ich den einmal haben, jetzt mal die zweite Folie machen. Danke dir. Die erste Predigt, die Jan gehalten hat, hieß, je größer, desto kleiner. Und da gab es so zwei Kernpunkte drin. Das eine war, Kleingruppen sind enorm wichtig, weil Gemeinde, das Beziehungs, es muss ein Beziehungsnetz geben. Menschen sind miteinander unterwegs, das ist, findest du schon in der Bibel. Wir sollen einander ermahnen, ermutigen, miteinander unterwegs sein. Du sollst ein Netz haben, wo du auch ein Stück aufgefangen bist, wo Beziehungen gelebt werden. Beziehungen sind unendlich wichtig in der Gemeinde, ohne das geht's gar nicht. Es ist so der Klebstoff, was auch die Gemeinde zusammenhält. Und in dieser Gemeinschaft findet Transformation statt. Ja? Unser Leben wird transformiert, wir werden Christusähnlicher und dafür brauchst du Gemeinschaft. So, und wenn du keine Kleingruppe hast, keine Dienstgruppe, in der diese echte Gemeinschaft gelebt wird, erwarte bitte nicht, dass die Ältesten dich auf dem Schirm haben. Ich weiß, das sind jetzt so harte Worte und mir fällt das selber schwer, diese Dinge zu sagen. Aber würde ich das nicht sagen, es wäre gar nicht die Wahrheit, weil wir können nicht jeden auf dem Schirm haben. So gern wir es wollen würden, so gern wir das tun würden. Und wenn sich jemand meldet, natürlich ist man dann da. Aber wir können und haben nicht jeden auf dem Schirm. Das ist etwas, was sich verändert. Hast du eine Gemeinde von 60 Leuten, natürlich kennst du da jeden. Da hat man den Überblick. Aber in einer größeren Gemeinde funktioniert das einfach nicht mehr. So, deswegen war die Botschaft, sei Teil einer Kleingruppe, bitte. Das andere war, und das hängt da eng mit zusammen, dass grundlegende pastorale Aufgaben wie Seelsorge, Krankenbesuche, Begleitung von geistlichem Wachstum, dass es mehr und mehr von Ehrenamtlichen übernommen wird. Ja, es macht nicht mehr der Pastor, nicht mehr die Ältesten. So, deswegen sei Teil einer Kleingruppe. Und das ist nicht die schlechtere Alternative, definitiv nicht, sondern eine viel, glaube ich, sogar noch viel bessere und hat etwas mit Priestertum aller Gläubigen zu tun. Die zweite Predigt von Jan war, je größer, desto komplexer. Da ging es zum Teil auch um Strukturen, dass Strukturen immer wieder angepasst werden müssen, dass wir gute Strukturen brauchen, damit sich Leben entwickeln kann. Ich glaube, jeder von uns, wenn man sich so ein bisschen Gedanken drum macht, was sind Strukturen, wofür braucht es das, wird feststellen, überall in der Natur, alles, was Gott geschaffen hat, hat eine Struktur. Jeder Baum hat eine Struktur, ohne das könnte er nicht wachsen. Hättest du keine Struktur, wärst du einfach nur ein Zellklumpen. Ja, ohne Skelett. So alles braucht Struktur und auch eine Gemeinde braucht Struktur. Und Struktur muss sich immer am Leben entwickeln. Dort, wo Leben entsteht, muss die Struktur dringend hinterherkommen. Ansonsten hält das Ganze nicht. Und so müssen wir in der Gemeinde auch immer wieder Strukturen anpassen, Strukturen schaffen. Und das kann sein, dass sich dadurch Aufgabenbereiche in der Gemeinde verändern. Das hat etwas damit zu tun, wie Zuständigkeitsbereiche sind. Und vielleicht bist du eher so ein freiheitsliebender Mensch, der sagt, Strukturen, geh mir weg damit, ich mache lieber so mein Ding. Das wird schwierig, weil Gemeinde braucht Struktur, weil du Dinge sonst nicht mehr ordnen kannst, je größer es wird. Und der zweite Punkt waren Entscheidungsprozesse. Wer trifft eigentlich welche Entscheidungen? Und dabei gilt so ein Kernsatz, in kleineren Gemeinden werden Grundsätze von vielen entschieden und in größeren Gemeinden werden Grundsätze von wenigen entschieden. Das heißt, wir werden als Gemeinde nicht gesamtheitlich darüber abziehen, ob wir sonntags die Vorhänge auf- oder zumachen. Und auch über ganz andere Punkte werden wir nicht als ganze Gemeinde entscheiden, sondern es gibt bestimmte Personen, die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Die können mit ihren Teams Dinge entscheiden, die sind dafür zuständig. Und nur sehr wenige Dinge werden, wie wir, ich als ganze Gemeinde noch entscheiden. Ja, wenn wir gemeinsam beraten würden, welche Teppichfarbe soll der nächste Teppich haben, ich glaube, da kommen wir nicht weit mit. Dürfte auch jedem Bewusstsein. Und ich weiß, auch das mag, weil man vielleicht bestimmte Dinge vor Augen hat, ein bisschen Bauchschmerzen hervorrufen. Aber es ist notwendig, damit wir diesen Schritt machen können, um mehr Platz für Menschen zu schaffen, für die Gott seinen Sohn gegeben hat. Das ist das, was dahinter steckt, nicht weil es uns Spaß macht. Das Thema heute, nach vorne. Je größer, desto professioneller. Ich habe in der Bibel nachgeguckt, professionell steht da nicht, deswegen können wir jetzt eigentlich auch aufhören. Nein, ich möchte das mal durch zwei Beschreibungen ein bisschen deutlich machen, was meinen wir eigentlich mit professioneller. Das ist erstmal vielleicht auch für den einen oder anderen auch das schon ein Reizwort. Ja? Professioneller, das eine, und da wird man auch ganz schnell selber drauf kommen, wenn Dinge größer werden, dass sie durchdachter in den Planungen Dinge müssen durchdachter in den Planungen sein und in der Vorgehensweise. Ja? Also wir haben letztens über Gemeindefreizeit gesprochen, da sind wir im Jahr 2018. Ja, das machst du nicht mehr übermorgen mit 200 Leuten. Wenn du jetzt zu fünf wärst und sagst, ja, nächstes Wochenende fahren wir weg, mit 200 Leuten machst du das nicht mehr. Da bist du anderthalb Jahre, musst du mindestens vorausplanen. Ich glaube, das darf jedem von uns deutlich sein. Aber auch in anderen Bereichen werden wir Stück für Stück Dinge besser und durchdachter durchplanen müssen und langfristiger werden. So, das ist eine Riesenherausforderung, auch für mich, Dinge noch weiter im Voraus anzuschauen. Aber wir werden auch Dinge wie ein Gottesdienst, ja, warum muss der denn immer so durchplant sein und so weiter? Warum kriege ich auf einmal bestimmte Vorgaben, dass ich spätestens, was weiß ich, bis mittwochs meine Ansage eingereicht habe oder sowas? Warum, und dann hat man ja manchmal so Dinge im Ohr, warum kann man das denn nicht einfach alles so laufen lassen? Warum kann denn nicht der Geist das einfach alles machen? Das sind so Dinge, die mir dann ins Ohr kommen. Wo ich aber glaube, wenn wir auch da in die Bibel schauen, zum Beispiel in 1. Korinther 14, wo es heißt, wer prophetisch redet, hat Kontrolle über sich selbst und kann warten, bis er an der Reihe ist. Das heißt, da gibt es auch sowas wie eine Ordnung. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das heißt, Ordnung ist gut, weil auch das Leben ermöglicht. Und auch wenn ich mir die Bibel grundsätzlich anschaue, dann findet man dort ein durchdachtes und planerisches Vorgehen. So, die Bibel selbst ist ja so teleologisch aufgebaut, sagt man ja. Sie zielt auf etwas ab. So, Gott hat eine Absicht mit dem Ganzen, der plant da etwas. Und ein Vers, der mich begeistert, steht in Galater 4, dort heißt es, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott hat einen Zeitpunkt aufgewählt und er hat alles darauf hinlaufen lassen. Jesus ist nicht 1000 Jahre früher gekommen, sondern es gab unterschiedliche Faktoren, die erfüllt sein mussten. Und dann ist Jesus auf diese Welt gekommen. Gott hat einen Plan damit. Der hat nicht gesagt, heute hü, morgen hot, mal gucken, wie es so wirkt. Sondern er ist zielgerichtet vorgegangen. Und da dürfen wir in der Gemeinde ein Stück von lernen, noch zielgerichter und durchdachter vorzugehen, was wir machen müssen, aufgrund der Größe. Der andere Punkt ist ein gewisser Qualitätsanspruch. Ja, Stück für Stück besser werden. Und ich glaube, eine Frage, die leicht aufkommen kann, ist, ja, aber geht es nicht eigentlich nur um unsere Herzenshaltung? Also wenn mein Herz stimmt, warum kann ich denn da nicht hier Schlagzeug spielen? So ein bisschen kann ich das auch. Ich glaube, einen Qualitätsanspruch zu haben und Stück für Stück besser zu werden, ist ja gerade Ausdruck meiner Herzenshaltung. Warum wollen wir denn Stück für Stück besser werden? Warum wollen wir ein Stück Qualität in allen Bereichen der Gemeinde bieten, um Gott die Ehre zu geben und weil Menschen es wert sind? So, ein Beispiel aus der Bibel steht in 1. Könige 5. Daraufhin ließ Salomo König Hiram folgende Botschaft zukommen. Da kommen da jetzt ein paar Verse, da sagt er, ja, David durfte, also mein Vater durfte den Tempel noch nicht bauen, weil er Krieg hatte, ich habe jetzt Frieden und so weiter und so fort. Dann sagt er, deshalb möchte ich nun ein Haus bauen, um den Namen des Herrn, meines Gottes, zu ehren. Denn der Herr hat zu meinem Vater gesagt, dein Sohn, den ich auf deinem Thron setzen will, soll dieses Haus bauen, um meinem Namen zu ehren. Deshalb bitte ich dich, auf dem Libanon Zedern für mich fällen zu lassen. Also er sagt das einem anderen König, der noch nicht mal Jude war, ja, also kein Israelit. Dem sagt er das. Du sollst für mich Zedern fällen lassen. Meine Männer sollen mit deinen zusammenarbeiten und ich will deinen Männern bezahlen, was immer du an Lohn verlangst. Denn du weißt, dass es bei uns niemanden gibt, der so gut Holz fällen kann, wie die Männer aus Sidon. Also ich weiß nicht, was am Holzfällen so schwer ist, aber okay, die scheinen das richtig drauf gehabt zu haben. Vielleicht haben sie das Holz noch weiterverarbeitet. Aber Salomo gibt sich da nur mit dem Besten zufrieden. Ja, die besten Holzfäller-Jungs, die es gibt, die engagiert er. Und dabei ist er bereit zu bezahlen, was es kostet, weil es für den Herrn ist. So, und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo du in der Bibel siehst, dieser Qualitätsanspruch, der dort rüberkommt, drückt eine Herzenshaltung aus. So, was heißt es für uns als Gemeinde konkret? Und ich möchte das mal an zwei Bereichen festmachen. Das eine ist der Bereich Integration, also wie kommen Menschen in die Gemeinde, wie kommen sie dazu? So, es gibt viele neue Leute, die in die Gemeinde kommen, die sonntags hier reinschauen oder an anderen Stellen, wo sie anknüpfen. Und das ist fantastisch. Der Punkt ist aber, das wird man auch sonntags merken, in der Masse fallen sie gar nicht mehr so auf. Ja, es ist schön, dass sie da sind, aber sie fallen gar nicht so auf. In einer kleinen Runde, wenn da 60 Leute zusammensitzen, einer ist neu, der fällt allen auf. Der wird auch hinterher angesprochen, der wird vielleicht zum Essen eingeladen. So, das ist ganz normal, der wird willkommen geheißen.
Aber wir stehen da an der Herausforderung, einen Menschen einen viel klarer vorgezeichneten Weg anzubieten, der ihnen ermöglicht, in dieser Gemeinde anzudocken und ein geistliches Zuhause zu finden. Das passiert nicht mehr einfach so, aufgrund soziologischer Gegebenheiten. So, und in diesem Bereich, gerade in diesem Bereich, haben wir noch viel Potenzial, uns zu verbessern. So, wir stellen uns Fragen wie, ja, wie bekommt man denn überhaupt einen Blick für neue Leute? So, wenn du heute neu bist, dann am Ende hast du die Möglichkeit, so ein Welcome-Pack zu bekommen. Da sind ein paar Infos für uns als Gemeinde, die kannst du kriegen. So, und damit versuchen wir, dir die Möglichkeit zu geben, anzudocken. Da sind so ein paar Infos über uns drüber als Gemeinde. Das ist die eine Sache. Aber das andere ist, wenn dein Nachbar nicht gerade schläft in dem Moment, wir da feststellen, oh, da sitzt ja jemand, der ist neu hier. Und weißt du was? Ich bin hier Gastgeber. Schön, dass du da bist. Kann ich dir irgendwie helfen? Weil ich möchte hier für dich da sein, weil ich bin Teil dieser Gemeinde. Ich bin hier der Gastgeber. Nachher meldet sich niemand mehr. So, das ist der allererste mini winzige Schritt, den wir dort machen und wo wir darauf reagieren müssen. Okay, diese Gemeindegröße ist einfach eine andere. Die Grundvoraussetzung, damit neue Leute hier eine Heimat finden können, ist, dass wir das ungeschriebene Gesetz, jeder muss jeden kennen, und Haltungen wie, die Gemeinde wird zu groß, die Gemeinde ist zu unpersönlich, unbedingt ablegen. Der Punkt ist nämlich, wenn das in meinem Kopf steckt, ich will jeden kennen, und ich kenne das von mir selber, ich meine, ich bin ja angestellt, dann wäre doch mein Job, jeden zu kennen, oder nicht? Ich habe es abgelegt, weil wenn ich diese Barriere in meinem Kopf habe, dann mache ich eine unsichtbare Schranke und sage, du kommst hier nicht rein. Das müssen wir ablegen, da wo wir es noch nicht abgelegt haben. Der andere Bereich, wo es um einen Qualitätsanspruch geht, einfach beispielhaft, ist der Bereich Gottesdienste und Events. So, je größer die Gemeinde ist, desto mehr Planung und Organisation muss in Veranstaltungen investiert werden. Da kommen wir gar nicht drum herum. Und es ist generell so, wenn Leute in eine größere Gemeinde kommen, dass der Qualitätsanspruch höher ist als in einer kleinen, weil dort andere Dinge zählen. Du erwartest etwas ganz anderes. Ja, so sind wir Menschen einfach. Das heißt, für uns, so spontane Last-Minute-Aktionen funktionieren einfach nicht mehr. Es bedarf eines viel größeren Vorlaufs, weil mehr Menschen auch daran beteiligt sind. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn wir eine Übersetzung haben, dass die Leute dankbar sind, dass sie es irgendwie schon am Samstag bekommen, spätestens, und nicht erst Sonntag früh bei der Predigt erfahren, ja, um was geht es denn? Und jetzt muss ich mal eben alles ad hoc machen, sondern ich hätte gern vorher irgendwie schon mal ein Skript, kann mich schon mal einlesen. Das ist bei vielen anderen Dingen genauso. Je mehr Leute daran beteiligt sind, umso mehr Planung braucht das Ganze, umso professioneller muss es einfach sein, weil es sonst nicht mehr funktioniert. So, je größer die Gemeinde, desto höher liegt auch die künstlerische oder die ästhetische Messlatte. Und da möchte ich mal Timothy Keller, den hat Jan in den letzten Wochen auch schon zitiert, mal ein Zitat vorlesen. Er schreibt, in kleineren Gemeinden basiert das Erleben der Anbetung vor allem auf den horizontalen Beziehungen unter denjenigen, die teilnehmen. Musikalische Darbietungen von ungeübten und nicht besonders talentierten Sängern werden nichtsdestotrotz geschätzt, weil wir sie ja alle kennen und sie Mitglieder der Gemeinschaft sind. So, früher war ich in einer kleinen Gemeinde, da habe ich auch Schlagzeug mitgespielt, waren alle dankbar für, kannten mich auch alle. War nicht besonders gut, aber okay. Aber je größer die Gemeinde ist, desto stärker basiert die Anbetung auf der vertikalen Ebene, auf der vertikalen Beziehung, auf einem Gefühl von Transzendenz. Wenn ein Außenstehender kommt, der die Musiker nicht kennt, wird mittelmäßiges Singen und Spielen ihn von der Anbetung ablenken. Und darum geht's doch, oder? Gott anzubeten in dem Ganzen. Er oder sie hat keine Beziehung zu den Musikern, um den Mangel an Begabung auszugleichen. Deshalb gilt, je größer die Gemeinde, desto eher wird die Musik zu einem Faktor der Einbeziehung. Das heißt, nur weil ich auf dem Herzen habe, Schlagzeug zu spielen, sitze ich da sonntags nicht im Aquarium. Deswegen haben wir ein großes Team auch von Lobpreisern, wo es Standards gibt, wo es bestimmte Abläufe gibt, mit denen wir eng kommunizieren als Prediger, wo wir viele Dinge absprechen, wo Abläufe klar sind, wo gerne neue Leute, talentierte Leute mit dazukommen können, was offen dafür ist. Genauso haben wir Vorgaben für Prediger, an die sie sich halten müssen. Genauso haben wir Vorgaben für Moderatoren, auf was die achten müssen. Und wenn du hier eine Ansage machen möchtest, dann kriegst du vorher sogar so ein kleines Pamphlet zugeschickt, auf was du bitte achten solltest. Und das kann man als Gängelung verstehen oder als, hey, ich gebe mein Bestes für Gott und für Menschen. Wie kommt man denn dahin, dass die Qualität des Gemeindeprogramms sich verbessert? Ich glaube, dass es gleichzeitig bedeutet, oder es ist so, dass sich die Kompetenz der Pastoren, der Leiter, der Mitarbeiter verbessern muss. Ja, und kann ich das von so auf so machen? Kann ich einfach besser sein? Nö. Ich brauche also sowas wie Fortbildung. Und auch das ist etwas, in das wir in nächster Zeit investieren möchten, wollen und das auch vermehrt tun wollen. Mein Lieblingsbeispiel ist das Seelsorgeteam. Ja, wir haben gesagt, das kann der Pastor nicht mehr leisten. Wir haben schon kompetente Leute da und wir möchten mehr kompetente Leute haben, weil das ein wichtiges Thema ist. Aber diese Leute werden wir schulen, damit sie eine gute Qualität haben. Die bekommen sowas wie Supervision, weil es wichtig ist, damit sie sich fortbilden. Bei den Rangern gibt es diese Ausbildungscamps schon lange. Die haben das schon lange begriffen, dass Fortbildung dort wichtig ist. Und in allen möglichen anderen Bereichen wird das auch so sein. Die Techniker, die brauchen auch ständig irgendwelche Schulungen. Und das wird mehr werden, weil sich die Qualität steigern muss. Aber ehrlich gesagt, ich finde es cool. Ich weiß, Hans-Jürgen, den ich da gerade sehe, so als Finanzmann unserer Gemeinde, was der alles auch am Telefon an Fortbildung immer wieder bekommt, an Neuerungen, das braucht es einfach, weil Dinge komplexer werden und wir müssen da Stück für Stück ein bisschen zulegen. Ohne da Druck zu machen, sondern ich finde es eher eine tolle Sache. Ich darf dazulernen und ich darf besser werden für Gott und für Menschen. Und das heißt nicht, dass nur Profis gefragt sind. Definitiv nicht. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Sondern Gott hat jedem von uns Begabung geschenkt und die gilt es auszubauen. Und ich möchte mit einem Bild enden, was mir sehr hilft, diesen gedanklichen Sprung oder diesen Unterschied von einer kleinen zu einer großen Gemeinde nachzuvollziehen. So, und das, was auch verdeutlicht, dass es nicht das eine besser oder schlechter ist als das andere. Und das ist das Bild von einem Dorf und einer Stadt. In einem Dorf kennst du jeden. Okay, es gibt das Dorffest, man stellt den Maibaum zusammen auf und dann kommen die 200 Leute zusammen und man kennt sich und man mag sich. Es gibt eine kleine Dorfschule, da kommen alle Kinder aus der ersten bis vierten Klasse, werden gemeinsam unterrichtet. Das ist gut, die kriegen am Ende auch irgendwie ihr Abitur, kommen da auch durch. Es ist ein kleines Dorf, man kennt sich, es gibt irgendwie keinen Zahnarzt, aber gut, der Tierarzt kann das auch. Du hast nicht die Spezialisten, dafür müsstest du irgendwie weiterfahren. Aber es hat seinen Charme. Man kennt sich ja untereinander. Da ist eine bestimmte Gemeinschaft, eine bestimmte Kultur ist da. Und man ruckelt sich zurecht und ist okay, ist gut. Wenn du aber in einer Stadt lebst, ist das Leben komplett anders. Du kennst nicht jeden. Kennst du jeden in Oldenburg? Nö. Aber vielleicht kennst du die Leute aus deinem Block. Und das, was irgendwie das im Dorf, das Dorffest ist, ist bei dir halt die Hinterhofgartenparty. Das sind die Leute aus deinem Blog, mit denen feierst du. Und da schmeckt das Würstchen genauso wie auf dem Dorffest. Aber du kennst nicht alle, es ist etwas anderes. Beziehung wird anders gelebt. Wir haben eine andere Kultur. So, du hast eine Schule oder du hast 20 Schulen, du kannst dein Kind aufs Gymnasium stecken, du kannst es in die IGS stecken, du kannst es auf die Förderschule bringen, du kannst vielleicht so einen qualifizierten, was weiß ich, hochbegabten Schule geben und. Du hast ein viel größeres Spektrum, viel mehr Möglichkeiten. Du hast 1000 Ärzte, für jede Krankheit einen besonderen und. Und ich glaube, ich muss dieses Bild nicht weitermalen, aber so ein bisschen ist das wie in einer kleinen und in einer großen Gemeinde, diese Unterscheidung. Und nicht das eine ist gut, das andere schlecht, sondern es ist einfach unterschiedlich von der Kultur und zwar sehr unterschiedlich. Ich hoffe für uns, dass wir das gemeinsam anpacken und sagen, wir machen aus dem Dorf eine Stadt. Weil das können wir nur gemeinsam. Das kann man nicht aufdrücken, das kann man nicht befehlen oder sonst irgendein Blödsinn. Das können wir nur gemeinsam packen. Und dafür möchten wir auch als Gemeindeleitung werben. Lass uns das gemeinsam anpacken, aus dem Dorf eine Stadt zu machen, wo mehr Menschen wohnen können und geistliches Zuhause finden. Und vielleicht war heute der ein oder andere Punkt dabei, der dir Bauchschmerzen macht. Und man hat ja immer nur eine halbe Stunde und ich könnte noch so ein Ding irgendwie dranhängen. Du sagst, da würde ich gerne nochmal drüber reden, weil das macht mir Bauchschmerzen. Dann sei heute Abend 20 Uhr eingeladen. Jan hat schon eine Mail rausgeschickt, wo wir um diese 20, also hier in Jans E-Mail stand 20 Uhr, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen verschiebe ich nämlich meinen Urlaub um einen Tag. Nein, alles gut. 20 Uhr, bin ich mir ganz sicher. So, die letzten drei Predigten, wenn du sagst, da gibt es Dinge, da möchte ich gerne nochmal nachhaken, da habe ich Bauchschmerzen mit, dann sei heute Abend herzlich eingeladen, dabei zu sein, damit wir ins Gespräch kommen können.